Liebe Brüder und Schwestern, wie ich schon angedeutet habe, ist heute der letzte Tag der Exerzitien hier in Maria Schutz, wo wir das Kreuz und den Sieg der Liebe am Kreuz betrachten. Jetzt ist heute auch der 5. Fastensonntag und natürlich auch die 5. Fastenpredigt zum Thema des Gebetes, das wir begonnen haben mit dem 1. Fastensonntag. Pater Markus hat bisher 3 Katechesen gehalten. Ich werde heute meine 2. halten. Und heute, es passt wirklich, ich habe mir es nochmal bei der Lesung gedacht, Gott ist einfach nur gut, es passt alles zusammen. Auch zu den Exerzitien, und das Thema der heutigen Fastenpredigt ist der Kampf des Gebetes. Der Kampf des Gebetes. Schauen wir dazu zunächst mal hinein in den Katechismus, an dem wir uns ja entlanghangeln. Und da ist es unter der Nummer 2725, heißt es hier im Katechismus: Das Gebet ist ein Geschenk der Gnade und eine entschlossene Antwort unsererseits. Es verlangt immer ein Bemühen. Die großen Beter des alten Bundes vor der Zeit Christi, wie auch die Mutter Gottes und die Heiligen, lehren uns zusammen mit Jesus, dass Beten Kampf bedeutet. Gegen wen? Gegen uns selbst und gegen die List des Versuchers, der alles unternimmt, um den Menschen vom Gebet, von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. So steht es im Katechismus, dass Gebet ein Kampf bedeutet. Und es ist wirklich eine Fügung des Himmels, dass jetzt diese Stelle aus dem Hebräerbrief, als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Was ist hier gemeint? Die Exerzitanten wissen es wahrscheinlich, weil wir diese Stelle und was hier gemeint ist, ausführlich betrachtet haben. Es ist der Gebetskampf Jesu in Gethsemane. Dort hat er mit lautem Schreien unter Tränen seine Bitten vor den gebracht, der ihn erhören sollte. Jesus hat diesen Gebetskampf bereits gekämpft. Er kennt diesen Kampf, er war wahrer Mensch, natürlich auch wahrer Gott. Und so haben wir es betrachtet in den Exerzitien. Papst Benedikt führt das auch in seinem Jesusbuch aus, dass hier in diesem Augenblick die beiden Willen, der menschliche Wille und der göttliche Wille in Jesus, miteinander im Kampf liegen, bis letztendlich Jesus sich einfügt in den Willen Gottes, seinen menschlichen Willen ganz dem Vater darbringt und sagt: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Natürlich wusste Jesus in diesem Augenblick, was auf ihn zukommt. Er hat den Heilsplan seines Vaters natürlich ganz vor Augen gehabt. Er wusste um sein Leiden, das auf ihn zukommt. Und als Mensch und in seinem menschlichen Willen wollte er natürlich nicht sterben, sondern leben. Aber er erkannte darin, dass der Heilswille Gottes etwas Größeres ist als sein eigener Wille und hat sich durchgerungen, wirklich unter einem Kampf, so dass er Blut und Wasser geschwitzt hat, wirklich wie ein Sportler, der sich anstrengt, einen Kampf zu führen, einen Wettkampf. Und genauso ging es Jesus hier, der alles hineingegeben hat in diesen Gebetskampf, bis er am Ende sagen konnte: Vater, dein Wille geschehe. Und das ist der Gebetskampf, den schon Jesus für uns gekämpft hat, der Kampf des Gebetes, was wir jetzt auch in dieser Predigt etwas betrachten wollen. Also somit heißt das, und darum geht es auch in unseren Exerzitien, Gott in all unseren Lebenslagen zu finden. Wir haben darüber nachgedacht, sogar im Leid bis in unser tiefstes Leid hinein. Aber das heißt, dass wir auch in unserem Gebetskampf Jesus finden können, der diesen Kampf bereits gekämpft hat. Also Gott wird uns verstehen, wenn wir kämpfen im Gebet. Er kennt das. Er hat es selber als der Sohn erlebt. Und wir können somit in unserem Gebetskampf Gott finden. Und wenn wir so Jesus ins Zentrum unseres Betens stellen, auch mit allen Schwierigkeiten, wie gesagt, ein Kampf ist anstrengend, das hat auch Jesus alles gekostet, so dass er Blut und Wasser schwitzt. Aber wenn Jesus dann im Zentrum unseres Betens steht, steht schon nicht mehr das eigene Ich oder der Versucher im Zentrum, wie wir gehört haben im Katechismus, dass das der Kampf ist gegen uns selbst, gegen unser Ich und gegen den Versucher. Also wenn wir Jesus finden in unserem Gebetskampf, der selber diesen Kampf gekämpft hat, somit blicken wir auf ihn und nicht auf uns selbst oder lassen uns nicht auf den Versucher ein. Im Katechismus heißt es weiter, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Der geistige Kampf des neuen Lebens des Christen lässt sich nicht vom Kampf des Betens trennen. Das bedeutet, dass das Leben und Beten eines Christen immer ein Kampf bleibt. Es bleibt immer ein Kampf, solange wir auf Erden sind. Das wird im Himmel mal aufhören, Gott sei Dank. Aber das bedeutet, dass wir nicht mutlos werden, sondern dass wir diesen Kampf mutig angehen, dass wir uns von diesem immerwährenden Kampf nicht ausbremsen lassen, nicht entmutigen lassen, sondern dass wir weitergehen. Es gibt drei Hauptschwierigkeiten im Gebetsleben. Zwei Hauptschwierigkeiten im Gebetsleben, die Zerstreuung und die Trockenheit. Wir kennen das alle. Und der Katechismus nennt als Heilmittel dagegen Glaube, Umkehr und Wachsamkeit des Herzens. Zerstreuung und Trockenheit. Ich glaube, jeder von uns kennt das im Gebet. Wir wollen uns wirklich auf Jesus einlassen. Wir wollen wirklich unsere Gedanken zum Herrn erheben. Und dann ist die Pizza, die man dann abends isst, dann überlegt man schon, was stellt man denn da zusammen? Oder man denkt an den Einkaufszettel oder an die Hausarbeit oder was auch immer. Wir kennen das. Wir werden zerstreut im Gebet. Das Wichtige dabei ist, dass wir bei den Zerstreuungen nicht Jagd auf die Zerstreuungen machen. Also, dass wir uns um die Zerstreuungen kreisen und sagen, na, ich muss das jetzt wegschieben. Also, wer steht dann im Zentrum? Das ist eigentlich schon beantwortet damit. Aber es geht darum, wenn wir uns um die Zerstreuungen kreisen, gehen wir ihnen in die Falle. All das steht im Katechismus. Ein wunderbares, auch wirklich eine Lektüre für uns. Wir sollen nicht Jagd auf die Zerstreuungen machen, sonst gehen wir ihnen in die Falle. Sondern was sollen wir tun? Wir sollen uns auf Gott wieder ausrichten. Wir sollen wieder Jesus ins Zentrum stellen. Wenn wir zerstreut werden, sagen wir, okay, die Pizza heute Abend, das kommt später. Die Hausarbeit kann auch warten. Jesus, ich will wieder zu dir. Dann fällt einem wieder was ein. Jesus, ich will eigentlich zu dir. Wieder was anderes. Jesus, bei dir bin ich. Also immer wieder diesen Kampf kämpfen, nicht um die Zerstreuung und sagen, ich muss jetzt unbedingt diese Zerstreuung loswerden, dann gehen wir ihnen in die Falle. Also auf Jesus schauen. Die Zerstreuungen zeigen uns auch, woran wir hängen. Oft, was uns wichtig ist. Auch das können wir dann sagen, Jesus, ich gebe dir das ab. Ich gebe dir das ab. Ich will mich gar nicht daran festhalten oder dagegen kämpfen. Ich gebe es dir. Weil um dich geht es jetzt auch im Gebet. Also sich demütig vor Gott dessen bewusst werden, was unsere Schwächen sind, woran wir hängen, das weckt unsere Liebe. Unsere Liebe im Gebet. Das sind die Zerstreuungen, die Trockenheit, das kennen wir auch, dass wir kein Verlangen haben nach geistlichen Gedanken, kein Gefühl beim Beten, das ist oft, was Menschen zu schaffen macht, mir natürlich auch, jedem Menschen, keine Freude am Gebet haben. Das ist vor allem dann im inneren Gebet, worüber auch Pater Markus letzte Woche gesprochen hat, im inneren Gebet, dass wir so diese Trockenheit haben. Wir haben eigentlich gar keine Lust und wir haben keine Freude dabei, wenn wir an geistliche Dinge denken. Wir haben kein gutes Gefühl, manchmal im Gegenteil, wir sind müde und was auch immer. Wir fühlen uns überhaupt nicht wohl. Das ist die Trockenheit im Gebet. Und bei der Trockenheit im Gebet wird uns kein Gefühl retten. Es trägt uns dort nur der nackte Glaube, wirklich zu sagen, Jesus, ich glaube an dich. Das trägt einen, auch wenn wir uns schlecht fühlen, Jesus, ich glaube an dich und ich möchte jetzt bei dir sein. Auch wenn ich nichts spüre, aber ich weiß, du bist da und ich glaube, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist und deswegen bete ich jetzt. Völlig unabhängig von Gefühlen. Das Gebet ist nicht etwas für uns Wellness sozusagen, für unsere Seele, sondern es ist eine Verbindung mit dem, der uns unendlich liebt, dem wir unser Leben anvertrauen. eine Verbindung, eine Beziehung zu Gott, das ist Gebet, kein Wellness für unsere Seele, damit es uns gut geht. Es geht um ihn, der jetzt im Verborgenen ist. Das ist auch ein gutes Bild für die Trockenheit. Wir sehen nichts, wir verstehen nichts, aber gerade dann können wir sagen, Jesus, gerade deswegen bete ich, weil ich weiß, bei dir ist meine Trockenheit gut aufgehoben, bei dir darf ich so sein, wie ich bin und ich muss nicht irgendwie ganz tolle Gefühle haben, mich immer freuen. Ich darf auch diese Trockenheit mit dir gemeinsam aushalten. Und somit ist auch eine immerwährende Umkehr nötig. Jeden Tag natürlich, aber ganz besonders im Gebet, Gott wieder neu ins Zentrum des Lebens zu stellen. Das ist eine Entscheidung neu für ihn, immer wieder neu. Immer wieder neu eine Umkehr, Gott wieder neu in das Zentrum des Lebens zu stellen. In Gedanken, das können wir oder machen wir, müssen wir sogar mehrmals am Tag tun und natürlich mindestens monatlich, dass wir das in der Beichte tun, wirklich, dass wir Jesus auch alles abgeben, dass er uns im Sakrament auch die Lossprechung gibt. Also somit haben wir den Glauben und die Umkehr als Mittel gegen die Hauptschwierigkeiten im Gebet, gegen die Zerstreuung und die Trockenheit. Das Dritte, was der Katechismus genannt hat, war die Wachsamkeit des Herzens. Wachsamkeit des Herzens klingt sehr schön, aber was heißt das? Was bedeutet das denn? Der Katechismus sagt in Nummer 2742, hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Hier zitiert der Katechismus den Epheserbrief vom Apostel Paulus. Und weiter geht es, dieser unermüdliche Eifer kann nur aus der Liebe kommen. Der Kampf des Gebetes gegen unsere Schwerfälligkeit und manchmal Faulheit ist ein Kampf um eine demütige, vertrauende und beharrliche Liebe. Die Wachsamkeit des Herzens bedeutet immer wieder die Liebe ins Herz oder im Herz neu wahrzunehmen, wachsam zu sein für die Liebe und sie immer wieder auch neu im Herzen aufflammen lassen. Die Liebe öffnet unsere Herzen vor allem für drei lebendig machende Gewissheiten, für leuchtende Gewissheiten unseres Glaubens. Die erste Gewissheit, für die uns die Wachsamkeit des Herzens unsere Herzen öffnet, ist, dass das Beten immer möglich ist. Beten ist immer möglich. Johannes Chrysostomos sagt, selbst auf dem Marktplatz oder auf einem einsamen Spaziergang ist es möglich, oft und eifrig zu beten. Auch dann, wenn ihr in eurem Geschäft sitzt, auf der Arbeitszeit könnte man sagen, oder gerade kauft oder verkauft, ja, selbst wenn ihr kocht. Immer beten. Es ist immer möglich. Wir können immer, Gebet ist das Gespräch mit Gott, da haben wir jetzt in den letzten Wochen darüber nachgedacht, das können wir immer tun. Egal, was wir tun, ob wir einen Kochlöffel in der Hand haben oder einen Schraubenzieher oder sonst was. Wir können immer mit Gott sprechen. Und das sollen wir tun. Die erste Gewissheit unseres Glaubens, beten, ist immer möglich, deshalb, weil Gott immer da ist. Weil er in uns wohnt. Er ist überall dort, wo wir sind. Er ist uns näher als wir uns selbst. Deshalb können wir immer beten. Die zweite Gewissheit ist, dass Beten lebensnotwendig ist. Das Gebet ist lebensnotwendig für uns Christen, für jeden Menschen. Nichts ist so wertvoll wie das Gebet. Es macht Unmögliches möglich und Schweres leicht, sagt auch Johannes Chrysostomus. Das Gebet ist für uns Christen, für jeden Menschen letztendlich lebensnotwendig. Wenn wir nicht mit dem sprechen, der uns das Leben schenkt, was ist dann unser Leben? Irgendetwas, was wir uns vielleicht selber zusammenbasteln. Wir sind irgendwo an der Oberfläche unseres Lebens. Aber wenn Gott uns doch in unser Leben tief hineinführen will, in das Geheimnis des Lebens in Fülle, der Liebe in unserem Leben, so müssen wir doch mit ihm sprechen. Müssen wir doch das mit ihm teilen und von ihm uns leiten lassen. Also das Gebet ist lebensnotwendig, um das Leben in Fülle zu bekommen. Kardinal Schönborn nennt das Gebet den Atem der Seele. auch ein gutes Bild, die Seele kann nicht wirklich leben, wenn sie nicht atmet, wenn sie nicht betet. Atem der Seele, die zweite Gewissheit. Die dritte Gewissheit unseres Glaubens ist, dass Beten und christliches Leben sich nicht voneinander trennen lassen. Das Gebet und das christliche Leben lassen sich nicht voneinander trennen. Origenes sagt, unablässig betet, wer sein Gebet mit Taten und Taten mit Gebet verbindet. Nur so können wir der Ansicht sein, dass sich der Grundsatz, jederzeit zu beten, verwirklichen lässt. All unsere Taten, all unser Tun, unser Leben, sogar unser Hadern im Gebetskampf mit dem Gebet verbinden. Unsere Taten mit dem Gebet verbinden und die Taten mit dem Gebet, das Gebet mit den Taten und das Taten mit dem Gebet verbinden. Also das heißt, betet alle Zeit, alles tun zur größeren Ehre Gottes, weil wir ihn lieben, weil er uns liebt. Und das Gebet schlechthin, das natürlich, wo Jesus auch all unser Beten schon mit in sich hineingenommen hat und das wirklich wunderbarste Gebet, das uns überliefert ist in der Heiligen Schrift, ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Als Jesus selbst zum Vater betet. Hier nimmt er uns schon mit ins Gebet. Hier sagt der Katechismus Nummer 2749, ein etwas längeres Zitat, aber wunderschön über das hohe priesterliche Gebet Jesu. Jesus hat das Werk des Vaters ganz erfüllt. Und wie sein Opfer währt auch sein Gebet bis zum Ende der Zeit. Das Gebet der Stunde erfüllt die letzten Zeiten und bringt sie ihrer Vollendung entgegen. Jesus ist der Sohn, dem der Vater alles gegeben hat und der sich ganz dem Vater überantwortet hat. Zugleich spricht er mit einer erhabenen Freiheit, die aus der Macht kommt, die der Vater ihm über alles Fleisch gegeben hat. Der Sohn, der sich zum Diener gemacht hat, ist der Herr, der Pantokrator, der Allherrscher, unser hoher Priester, der für uns betet und ist auch der, der in uns betet. Er ist der Gott, der uns erhört. All unser Beten ist hineingenommen in dieses hohe priesterliche Gebet Jesu. Das bedeutet auch wieder, wie wir die Tage betrachtet haben, liebe Freundinnen und Exerzitien, auch in unserem Beten können wir immer Gott finden, weil Jesus schon dieses Gebet zum Vater für uns vorangegangen ist. Er hat uns schon den Weg geöffnet des Gebetes beim Vater. Er ist es, der für uns betet, der in uns betet und der uns erhört. Und das wunderbarste Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, wir werden es später beten, das Vaterunser. Wenn wir dieses Gebet beten, beten wir so in Einheit mit Jesus, der es selbst gebetet hat und uns gelehrt hat. Das Vaterunser offenbart und schenkt, im Vaterunser offenbart und schenkt uns Jesus eine untrennbare Erkenntnis des Vaters und des Sohnes. Diese Erkenntnis des Vaters und des Sohnes ist das Geheimnis des Gebetslebens. Darum geht es, mit dem Sohn zum Vater zu kommen. Und das ist das Ziel all unseres Kämpfens im Gebet, die liebevolle Vereinigung mit dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist. Das ist das Ziel auch dieser ganzen Fastenpredigten. Das ist das Ziel unseres Gebetes, letztendlich unseres Lebens. Diese liebevolle Vereinigung mit dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist, dorthin zurückzukehren durch Jesus. Und für dieses Ziel, liebe Brüder und Schwestern, lohnt es sich immer zu kämpfen im Gebet. Es lohnt sich wirklich, sich dahin zu geben und sich anzustrengen, um dieses Ziel zu erreichen. Auch wenn es einem anderen, wir wissen, von wem ich rede, nicht so passt. Lassen wir uns von dem Versucher nicht durcheinander bringen, sondern bleiben wir treu diesem Ziel, auf das wir hinblicken, die Vereinigung in der Liebe des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist. Amen.